Ja, viele von uns, denke ich, haben zu Hause ein Gerät, das sehr praktisch ist, eine Spülmaschine. Ganz eine feine Sache. Ja, man steckt das dreckige Geschirr da rein und es ist schon mal weg. Es steht nicht irgendwo rum, es ist aufgeräumt. Man schaltet das Gerät ein und nach einiger Zeit ist das Geschirr fertig und man muss es nur noch ausräumen in die Schränke rein und die Arbeit ist soweit getan. Alles ist schön sauber, man betrachtet die Gläser, die Tassen, die Teller, es blitzt und blinkt, wunderbar, ist doch sehr schön, gell? Aber manchmal gibt es doch einen Fall, weiß nicht, ob ihr das kennt, man nimmt eine Tasse und möchte sie in den Schrank stellen und macht doch noch einen kurzen Blick rein und denkt sich, oh, außen super, schön glänzt, aber innen drin, buh, da hängt ja noch alles drin, da all die Kaffee oder die Kaberreste von den Kindern. Manchmal ist es sogar so, dass, keine Ahnung, der Spinat vom Vortag noch mit reingespült worden ist und dann da rumklebt. Merkwürdig. Außen so schön sauber, innen so voller Dreck. Was ist passiert? Irgendwie die Tasse ist umgekippt, irgendwas hat sich dazwischen geschoben. Das Wasser ist nicht da hingekommen und das Reinigungsmittel, was hin sollte. Und so ist der Dreck noch drinnen. Außen hui, innen pfui. Gibt so einen Spruch. Und diese Tasse kann man nicht benutzen. Sollte man nicht in den Schrank stellen, weil niemand möchte daraus trinken, aus diesem alten, festgetrockneten Dreck, der noch drin klebt. Ja. Und das Entscheidende von einer Tasse ist doch, dass sie innen sauber ist. Da, wo das Getränk reinkommt, da, wo man raustrinkt. Außen ist auch schön, wenn es sauber ist, aber das Entscheidende ist innen. In unserem Bibeltext heute, im Lukas-Evangelium, geht es auch um einen Becher oder um Becher generell. Es geht um Reinigen, es geht um Außen und Innen. Und wollen wir zunächst gemeinsam unseren Text lesen, der steht in Lukas Kapitel 11, die Verse 37 bis 40. Lukas Kapitel 11, ab Vers 37. Da steht, es geht um den Herrn Jesus. Während er aber redete, bittet ihn ein Pharisäer, dass er bei ihm zu Mittag essen möge. Er ging aber hinein und legte sich zu Tisch. Als aber der Pharisäer es sah, verwunderte er sich, dass er sich vor dem Essen nicht erst gewaschen hatte. Der Herr aber sprach zu ihm: Jetzt, ihr Pharisäer, reinigt ihr das Äußere des Bechers und der Schale, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Ihr Toren, hat nicht der, der das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Gebt vielmehr Almosen von dem, was ihr habt, und siehe, alles ist euch rein. Aber wehe euch, Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Wehe euch, Pharisäern, denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten. Wehe euch, denn ihr seid wie die verborgenen Grüfte und die Menschen, die darüber hingehen, wissen es nicht. Ja, das ist unser Text. Und die Situation ist folgende, der Herr Jesus redet noch und während er noch redet, bittet ihn schon ein Pharisäer, dass er doch bei ihm zum Mittag essen möge. Der Herr Jesus kommt mit, er geht in das Haus des Pharisäers, legt sich zu Tisch und als der Pharisäer das so sieht, dass er sehr verwundert. Worüber? Darüber, dass der Herr Jesus kommt, sich zu Tisch legt und sich vor dem Essen gar nicht erst gewaschen hat. An der Stelle geht es nicht darum, um irgendwelche hygienischen Maßnahmen, sich die Hände zu waschen, sondern der Pharisäer, der verwundert sich, dass Jesus nicht diesen zeremoniellen Ablauf der Reinigung gemacht hat vor dem Essen. Damit wir das besser verstehen, gehen wir jetzt mal in Markus, im Kapitel 7, und lesen eine ganz ähnliche Begebenheit, wo das alles gut erklärt wird. Also schlagt es mir bitte auf Markus, Markus Evangelium, Kapitel 7, ab Vers 1. Also es geht darum, jetzt zu verstehen, warum hat sich dieser Pharisäer so sehr verwundert über den Herrn Jesus. In Markus 7 lese ich die Verse 1 bis 5. Dort steht, und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und sie sahen einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen, Brot essen. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht mit einer Hand voll Wasser die Hände gewaschen haben und halten so die Überlieferung der Ältesten. Und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergefäße und Liegepolster. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen? Wir sehen an der Stelle, die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie sehen, dass die Jünger vom Herrn Jesus mit ungewaschenen Händen essen. Ungewaschen heißt in dem Fall für die Schriftgelehrten und Pharisäer, das sind unreine Hände. In Vers 3 sieht man, die Pharisäer und die Juden, die haben nie gegessen, wenn sie nicht ein bestimmtes Reinigungsritual vorher durchgeführt haben. Es geht nicht um Hygiene, wie gesagt, es geht um eine gewisse zeremonielle Reinigung, einen gewissen Ablauf, den man einhalten musste. Das haben die Jünger nicht so gemacht und deshalb wundern sich die Schriftgelehrten und Pharisäer, warum sie denn diese Überlieferungen der Ältesten nicht halten. Und jetzt stellt sich jedoch die Frage, war das jetzt Gottes Gebot, das die Jünger da nicht getan haben, das auch der Herr Jesus nicht getan hat? Hat Gott das angeordnet, in einer gewissen Weise sich zu waschen, bevor man isst? Nun, Gott hat schon Gebote gegeben. Er hat im Alten Testament über viele Kapitel erklärt, was in seinen Augen rein ist, was für ihn rein ist, was unrein ist, was das bedeutet. Im dritten Buch Mose und im vierten Buch Mose gibt es da viele, viele Anweisungen. Gott sagt, es gibt sowas wie Reinheit und Unreinheit. Und Gott gibt auch Mittel und Wege, wie man wieder rein werden kann, wenn man mal unrein geworden ist. Was sind so Beispiele? Wie wurde man denn unrein im Volk Israel? Gott hat gesagt, es gibt bestimmte Tiere, die sollt ihr nicht essen. Die dürft ihr nicht essen. Wenn ihr die esst, dann seid ihr unrein. Gott hat gesagt, es gibt gewisse Krankheiten, Aussatz. Wenn das an euch ist, dann seid ihr unrein. Gott hat gesagt, wenn du Kontakt mit einem toten Tier hast, in irgendeiner Weise, dann bist du unrein. Weil dieses tote Tier, das Aas, ist unrein. Oder wenn du Kontakt mit einem toten Menschen hast, in irgendeiner Weise, dann wirst du unrein sein. So gibt es nur verschiedene andere Dinge, wo Gott sagt, das ist unrein, so wirst du unrein. Und er zeigt eben auch Wege auf, wie man wieder rein werden kann. Und interessant ist, Unreinheit ist wie eine Sache, die sich überträgt. Wenn du Kontakt mit jemandem hast, der unrein ist, dann bist auch du unrein. Es geht also weiter. Gott sagt euch diese Dinge und erklärt. Was war denn die Folge von solch einer Unreinheit? Die Folge war, dass sich dieser Mensch absondern musste. Er durfte nicht mehr in der Gemeinschaft der anderen sein, nicht mehr im Lager Israel in der Wüste sein. Er musste von ihnen weggehen und er war auch ausgeschlossen von jeglicher Gemeinschaft mit Gott, vom Friedensopfer, von Gottesdienst, von Versammlungen zu Gott hin. Also Unreinheit war eine Sache, die trennt von Menschen und die trennt von Gott. Gott hat festgelegt, was ist rein, was ist unrein, was macht unrein. Er hat viele klare Gebote gegeben. Und weil eben die Folge von Unreinheit eine recht massive Folge ist, Ausschluss von der Gemeinschaft, Ausschluss von der Gemeinschaft mit Gott, haben die Menschen zu diesen Geboten, die Gott gegeben hat, im Lauf der Zeit immer mehr Erklärungen dazugefügt, Gebote hinzugefügt, damit man eben ja nicht sich in irgendeiner Weise verunreinigt. Ja, das Ziel war ja, dass man sich reinhält. Und das ist ja ein gutes Ziel und eine gute Absicht. Gott hat einen gewissen Rahmen gesteckt. Er hat gesagt, macht es so, dann ist es gut. Und die Menschen, um auch ja nicht irgendwo an den Rand dieses Rahmens zu kommen, haben den Rahmen noch enger gesteckt. Sie haben innerhalb noch einen weiteren, engeren Rahmen gesteckt durch gewisse Vorschriften, durch Erklärungen, durch Gebote. Ja. Und diese Verordnungen, die wurden dann von Generation zu Generation mündlich überliefert, bis in die Zeit vom Herrn Jesus. Das sind diese Überlieferungen der Ältesten, von denen da die Rede ist in Markus 7. Wie gesagt, es war ja zunächst eine gute Absicht, dass man sagt, oh, pass mal lieber auf, acht mal doch auf dieses und jenes noch zusätzlich, damit man nicht in irgendeiner Weise die Gebote Gottes übertreten. Aber mit der Zeit haben sie diese Verordnungen immer mehr verselbstständigt und zur Zeit Jesus war es so, dass diese Überlieferungen mit dem Gesetz und Gebot Gottes schon gleichwertig waren, auf gleicher Stufe waren. Oder sogar höher geachtet worden sind. Also aus einer eigentlich guten Idee ist was wirklich Komisches entstanden, was sehr Merkwürdiges. Und diese Pharisäer, denen der Herr Jesus da spricht und bei denen er dort eingeladen ist, die haben sie ausgezeichnet dadurch, dass sie sehr, sehr streng waren mit sich selbst. Und diese Überlieferungen sehr, sehr genau beachtet haben und versucht haben zu halten. Sie wollten es wirklich genau und gut machen. Aber letztlich ist es eben so, dass diese Überlieferungen dann ebenbürtig worden sind mit dem Gebot Gottes oder sogar teilweise höher geachtet worden sind als dieses Gebot, das Gott direkt selbst gegeben hat. Und deswegen musste Herr Jesus diese Pharisäer auch an verschiedenen Stellen wirklich scharf tadeln. Immer wieder liest man das. Und zum Beispiel auch in unserer Stelle in Markus 7. Lesen wir mal bitte weiter. Die Verse 6 bis 8. Wir bleiben jetzt noch eine ganze Zeit in Markus 7, um besser zu verstehen, was denn diese Pharisäer gedacht haben, um dann auch unseren Text in Lukas besser zu verstehen. Markus 7, ab Vers 6, lese ich weiter. Also die Frage war ja, warum reinigen sich denn deine Jünger nicht nach der Weise, wie es die Ältesten überliefert haben? Und dann daraufhin antwortete der Herr Jesus folgendermaßen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Das Gebot Gottes habt ihr aufgegeben und die Überlieferung der Menschen haltet ihr. Waschungen der Krüge und Becher und vieles andere dergleichen tut ihr. Jesus zitiert da Jesaja, Jesaja 29, Vers 13, und er nennt die Pharisäer Heuchler, ihr Schauspieler. Ihr tut's doch nur so, als ob ihr Gott ehrt. Ja, warum? Weil sie Gott mit ihren Lippen ehren. Also äußerlich schon irgendwo Ehre darbringen, aber das Herz ist doch weit entfernt von Gott. Vergeblich verehren sie Gott, sagt der Herr Jesus. Die Verehrung ist vergeblich, weil sie Menschengebote lehren und eben nicht Gottes Gebote. Und Jesus sagt weiter, dass sie Gottes Gebot aufgegeben haben, aber die Überlieferungen der Menschen halten. Die väterlichen Überlieferungen waren wichtiger als Gottes direkte Gebote. Es hat sich verselbstständigt. Es ist nur noch darum gegangen, diese Überlieferungen zu halten. Und die aber sehr, sehr genau. Und es ging sogar noch weiter. Die väterlichen Überlieferungen waren nicht nur wichtiger, sondern manche ihrer Überlieferungen und Auslegungen zielten auch darauf ab, die Gebote Gottes zu umgehen oder aufzuheben. Und darüber spricht der Herr Jesus jetzt weiter, Markus 7, lese ab Vers 9. Und er sprach zu ihnen: Geschickt hebt ihr das Gebot Gottes auf, um eure Überlieferungen zu halten. Denn Mose hat gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter schmäht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt: Wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist eine Gabe, sei das, was irgend dir von mir zunutze kommen könnte. Und so lasst ihr ihn nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun, indem ihr das Wort Gottes ungültig macht durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt. Und vieles dergleichen tut ihr. Jesus sagt: Ihr hebt das Gebot Gottes auf, geschickt macht ihr das. Mit dem Ziel, eure Überlieferungen doch zu halten. Jesus liefert also sofort ein Beispiel. Er sagt: Gott sagt, ehre Vater und Mutter. Ein klares, einfaches Gebot. Und zu Ehren gehört auch, dass man sich um seine Eltern sorgt, dass man sie versorgt, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie bedürftig sind. Die Pharisäer aber stellten die Regel auf: Ja, man muss nicht in jedem Fall den Eltern helfen, sagten sie. Man kann ja auch zu den Eltern sagen: Korban, das heißt, also alles, was ich dir eigentlich für die Hilfe geben könnte, das soll eine Gabe für Gott sein. Also ich gebe es nicht dir, sondern ich gebe es Gott. Gott für den Gott im Tempel. Das soll Teil des Tempelschatzes sein. Ob das der Mensch dann tatsächlich getan hat, das war ja ganz eine andere Frage. Das hat niemand überprüfen können. Aber die Pharisäer haben diesen Weg irgendwie eröffnet. Und auf alle Fälle gingen die Eltern, die ja eigentlich Unterstützung brauchten, leer aus. Ihnen wurde letztlich nicht geholfen, weil man die Unterstützung ja mit einer sehr frommen Begründung für Gott gegeben hat. Der Jesus sagt: Und so lasst ihr ihn nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun. Wo also ist jetzt diese Ehre, die durch den Eltern gebührt, die Gott klar angewiesen und angeordnet hat? Indem ihr solche Regeln aufstellt, macht ihr Gottes Wort ungültig. Eure Überlieferungen machen Gottes klares und einfaches Wort ungültig. Und vieles dergleichen tut ihr, sagt der Jesus dazu. Also man sieht, wie das verschoben worden ist, wie das komisch und krank worden ist, das Ganze. Mit Lippen ehren sie Gott, aber ihr Herz ist weit weg. Menschengebote achten sie, Gottes Gebot geben sie auf oder heben es sogar auf. Die Pharisäer waren Eiferer für diese väterlichen Überlieferungen. Aber Jesus muss sie scharf tadeln. Sie machten das Wort Gottes ungültig durch ihre Überlieferungen. Und jetzt gehen wir weiter in Markus 7. Jetzt spricht nämlich der Jesus nochmal über dieses Thema: Wie ist es jetzt mit Essen? Essen mit unreinen Händen. Weil das war ja der große Anstoß, den die Pharisäer da genommen haben. Warum haltest du, Herr Jesus, warum halten deine Jünger denn nicht diese väterlichen Überlieferungen, dass man sich speziell reinigt, bevor man isst? Markus 7, Abvers 14. Und als er die Volksmenge wieder herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen: Hört mich alle und versteht, es gibt nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn eingeht, das ihn verunreinigen kann, sondern das, was von ihm ausgeht, ist es, was den Menschen verunreinigt. Wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Volksmenge weg in ein Haus eintrat, befragten ihn seine Jünger über das Gleichnis, und er spricht zu ihnen: Seid auch ihr so unverständig? Begreift ihr nicht, dass alles, was von außerhalb in den Menschen eingeht, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es geht doch nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch. Und es geht aus in den Abort, indem er so alle Speisen für rein erklärte. Er sagte aber: Was aus dem Menschen ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, gehen hervor die schlechten Gedanken: Hurerei, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, böses Auge, Lästerung, Hochmut, Torheit. Alle diese bösen Dinge gehen von innen aus und verunreinigen die Menschen. Also wie ist es nun, wenn man sich jetzt vor dem Essen nicht entsprechend dieser Überlieferungen reinigt? Ist man dann unrein vor Gott? Natürlich nicht. Jesus sagt es ganz deutlich. Wir müssen daran denken, was bedeutet es denn Unreinheit? Es bedeutet schon im Gottes Sinn auch, wenn jemand unrein ist, dann kann er keine Gemeinschaft mit Gott haben. Er ist von Gott getrennt. Erst gewisse Opfer, gewisse Vorschriften müssen getan werden, damit dieser Mensch wieder gereinigt ist. Gott hat es klar beschrieben, klar definiert. Erst dann kann dieser Mensch wieder in Gemeinschaft mit Gott sein. Die Pharisäer haben das übertragen und haben es auf ihre eigene Überlieferung genommen. Sie haben gesagt, wenn du die Überlieferung nicht machst, dann bist du unrein von Gott. Und Gott wird dich richten. Aber der Herr Jesus erklärt da, es gibt nichts, was von außerhalb in die Menschen eingeht, das ihn verunreinigen kann. Ja, warum? Weil diese Nahrung geht doch nicht in mein Herz. Diese Nahrung geht in meinen Bauch und kommt dann wieder raus, fertig. Nahrung hat keine Auswirkung darauf, ob ein Mensch vor Gott rein oder unrein ist. Aber das, was vom Menschen ausgeht, das verunreinigt den Menschen. Und auch da gibt der Herr Jesus die Erklärung, warum ist das so? Ja, weil das aus dem Herzen kommt. Es geht um diese schlechten Gedanken, die da im Herzen aufsteigen. Und aus schlechten Gedanken werden über kurz oder lang auch schlechte Worte und schlechte Taten. Er sagt und spricht von Hurerei, von Dieberei, Mord, Ehebruch, von Habsucht. Eine ganze Liste führt er auf von Dingen, deren Ursprung in unsere Herzen liegt. Das sagt er. Diese bösen Dinge, die kommen aus meinem Herz und die verunreinigen mich. Da muss ich aufpassen. Weil diese Dinge, die sind klar gegen Gott, das ist Sünde. Und sie kommen aus dem Herzen. Das Herz ist der Ursprung dieser Gedanken. Und wie gesagt, es ist oft nur eine Frage der Zeit, dass aus den Gedanken dann auch Worte oder Taten werden. Und das ist es, was verunreinigt und von Gott trennt. Diese bösen Dinge, die aus dem Herzen kommen. Der Jesus zeigt klar, es geht um unser Herz. Nicht um die Nahrung, die du aufnimmst und wie du sie aufnimmst. Ob du das jetzt nach diesem zeremoniellen Gesetz gereinigt hast, deine Hände oder nicht, das spielt keine Rolle. Achte auf dein Herz. So, das war jetzt unser langer Ausflug in Markus, ins Markus-Evangelium. Jetzt gehen wir zurück in Lukas, weil jetzt verstehen wir besser, warum sich dieser Pharisäer so verwundert hat über den Herrn Jesus. Der Jesus hat sich eben nicht gewaschen nach diesen Überlieferungen. Und weil für den Pharisäer diese Überlieferungen ja wie Gebote Gottes waren, hat er sich gedacht, ja, was ist das? Wenn sich dieser große Lehrer doch gar nicht danach hält, was bedeutet das? Und Gott ist Zorn auf ihm wahrscheinlich. Was wird jetzt passieren? Aber Jesus wusste genau, was Gottes Gebot waren und was diese menschlichen Überlieferungen waren. Jesus hat gewusst, dass es doch nicht auf so eine äußerliche, zeremonielle Reinigung ankommt, sondern dass Gott doch auf ganz was anderes schaut. Wie reagiert nun der Herr Jesus? Lesen wir weiter in Lukas 11. Der Herr Jesus kennt die Gedanken des Pharisäers und sagt Folgendes zu ihm. Lukas 11, Vers 39. Der Herr aber sprach zu ihm, jetzt, ihr Pharisäer, reinigt ihr das Äußere des Bechers und der Schale, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Ihr Toren, hat nicht der, der das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Herr Jesus kennt die Gedanken und er tadelt die Pharisäer insgesamt. Er sagt, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schale. Ja, ihr seid peinlich genau darauf bedacht, dass ihr euch beim Essen nicht verunreinigt. Ihr haltet die menschlichen Überlieferungen ganz genau ein. Aber wie sieht denn euer Inneres aus? Wie ist es denn in eurem Herzen? Das ist doch voller Raub, voller Bosheit, sagt der Herr Jesus ihnen. Euer Herz ist doch voller Raub. Ihr sinnt doch nur auf Möglichkeiten, am anderen irgendwas wegzunehmen. Da muss wohl eine gewisse Gier gewesen sein, ganz grundsätzlich, wenn er das so pauschal sagt. Ein gewisses Streben danach, Denken danach, wo kann ich meinen Vorteil finden? Und der Jesus sagt, euer Herz ist voller Bosheit. In eurem Innern, das seid ihr sittlich und moralisch völlig verdorben. Ihr seid voller sündiger Gedanken, voller ungerechter Gedanken und böser Absichten und Wünschen. Das Urteil vom Herrn Jesus ist wirklich vernichtend an der Stelle. Und er sagt, ihr Toren. Was bedeutet dieser Tor? Das ist gar nicht mehr so geläufig für uns. Was bedeutet töricht? Ich habe nachgeschaut. Wörtlich bedeutet das so viel wie ohne Denken. Ein Tor ist jemand, der gar nicht nachdenkt. Im griechischen Lexikon ist es hilfreich. Da wird töricht folgendermaßen beschrieben. Das Wort drückt einen Mangel an gesundem Menschenverstand und an Nüchternheit aus, sowie leichtsinnigen und gedankenlosen Umgang mit dem Verstand. Es bedeutet unverständig handeln, töricht, dumm, stupid, ohne Nachdenken und Intelligenz, unbedacht, unbegründet, sinnlos. Das ist vernichtend, oder? Es ist interessant, der Herr Jesus verwendet nur zweimal, wenn ich richtig gezählt habe, dieses Wort Tor in die Evangelien. Einmal verwendet es da für die Pharisäer und einmal für diesen reichen Mann, der sagt, ach, ich fülle meine Scheunen und dann ist alles super. Da sagt er auch, du Tor. Ein dummer Mensch. Und Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr handelt doch ohne gesunden Menschenverstand, dumm, unbedacht. Überlegt doch mal. Und er sagt, hat nicht der, der das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Das ist seine Begründung. Und das ist wie ein Beispiel bei einem Töpfer. Das ist doch dumm zu glauben, dass der Töpfer beim Becher nur das Äußere gemacht hat. Wie geht das? Das geht nicht. Der den Becher macht, der macht das Innere und das Äußere. Das Äußere ist ja nur die Hülle für das Innere. Und Jesus übertragt es auf uns Menschen. Gott hat jeden von uns erschaffen. Aber doch nicht nur unseren Leib, diese äußere Hülle, sondern er hat uns doch erschaffen als mit einem Leib, mit Geist und mit Seele. Gott hat das Äußere und das Innere erschaffen. Und Jesus sagt, ihr Pharisäer, ihr pflegt so sehr das Äußere, aber euer Inneres, das ist voller Raub und Bosheit. Äußerlich achtet ihr so sehr darauf, dass ihr vor Gott rein seid. Aber das Innere, das ist doch so übel. Ist denn für Gott nur das Äußere wichtig? Natürlich nicht, er hat doch beides gemacht. Und Jesus zeigt ihnen, dass sie wirklich dumm und unverständig handeln, wenn sie so sehr nur auf das Äußere bedacht waren. Aber, das ist sehr schön, der Herr Jesus lässt sie nicht mit dieser vernichtenden Diagnose jetzt alleine und zurück, sondern er gibt ihnen auch die Lösung. Zumindest einen Ansatz der Lösung. Es ist interessant, wie der Herr Jesus mit Menschen umgeht, ganz unterschiedlich. Er hat da Pharisäer vor sich, die sich gut auskennt haben. Und man merkt in seinem Reden, da setzt er vieles voraus. Mit anderen Menschen, die einfacher waren, da hat er ganz anders geredet, hat er viel mehr erklärt. Aber an der Stelle sagt er ihnen in Lukas 11, Vers 41, gebt vielmehr Almosen von dem, was ihr habt, und siehe, alles ist euch rein. Jesus sagt, gebt Almosen von dem, was ihr habt. Weil das Problem ist doch euer Inneres. Ihr seid voller Raub und Bosheit. Das Problem liegt in eurem Herzen. Und da setzt Jesus an. Er sagt, euer Herz muss sich grundlegend ändern. Da sollte nicht länger Raub und Bosheit sein. Da sollte nicht länger darüber nachsinnen, wie man dem anderen was wegnehmen kann oder Böses denken, sondern Er soll jetzt dem anderen was geben und Mitleid mit ihm haben. Das drückt dieses Wort Almosen aus. Er soll jetzt dem anderen wohltun, was Gutes tun. Aber ihr achtet die menschlichen Überlieferungen so hoch. Erkennt doch, für was für Gott wirklich wichtig ist, sagt er an der Stelle. Geht es wirklich darum, äußerlich sie so zu reinigen vorm Essen? Oder geht es nicht vielmehr darum, Mitleid zu haben mit der Not anderer? Hilfsbereit zu sein, zu geben, was möglich ist, anderen wohl zu tun? Er sagt ihnen durch diesen Vers, denke ich mal, lebt doch dieses Gebot Gottes, das Gebot der Liebe, den Nächsten zu lieben wie euch selbst. Ihr schaut so sehr auf euch und achtet peinlich genau darauf, dass ihr alles richtig macht. Aber doch seid ihr so hart zum anderen. Kann das zusammenpassen? Wenn ihr erkennt, was für Gott wichtig ist, dann werdet ihr erkennen, wie töricht doch diese menschlichen Überlieferungen sind. Und dann wird euch alles Essen rein sein. Ihr werdet essen, ohne vorher diese bestimmten menschlichen Reinigungsrituale machen zu müssen. Gebt vielmehr Almosen von dem, was ihr habt, und siehe, alles ist euch rein. An dieser Stelle müssen wir uns fragen, wie ist es denn bei mir? Habe ich vielleicht auch menschliche Überlieferungen übernommen und achte die jetzt wie Gottes Gebote oder vielleicht sogar höher? Gibt es da vielleicht irgendwas, was mir ganz wichtig ist? Und wenn der andere das nicht genau so macht, dann muss ich mich mindestens schwer wundern. Und dabei habe ich vielleicht übersehen, dass es gar nicht Gottes Gebot ist, was mir da so wichtig geworden ist, sondern vielleicht nur eine menschliche Überlieferung, eine Tradition, eine Prägung. Wir müssen uns alle fragen, bin ich vielleicht genauso wie die Pharisäer? Achte vielleicht auch darauf, dass äußerlich alles so blitzblank ist, dass ich äußerlich tadellos bin. Aber wie sieht es denn eigentlich in meinem Herz aus, in meinem Innersten? Ist da vielleicht auch Raub, Bosheit? Habe ich vielleicht auch schon so eine verschobene Sicht der Dinge wie die Pharisäer und achte mehr auf das Äußere als auf mein Herz? Wie ist es bei mir? Gebe ich Almosen nach meiner Möglichkeit oder habe ich auch eine fromme Ausrede für mein eigentlich hartes und gieriges Herz? Achte ich auf meinen Vorteil, auf meine Reinheit oder ist mir der Nächste auch ein Anliegen? Muss jeder für sich selber fragen, muss jeder in sich gehen und auch beten drüber. Wir haben gesehen bei den Pharisäern, sie haben es, denke ich, schon ernst gemeint. Sie wollten es wirklich gut machen, glaube ich. Aber es hat sie verselbstständigt. Und in derselben Gefahr stehen wir. Müssen wir aufpassen. In Vers 42 sagt der Herr Jesus jetzt weiter: Aber wehe euch, Pharisäern! Denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Es wird nur schärfer, der Herr Jesus macht diesen Weheruf. Warum? An der Stelle spricht er über den Zehnten und es geht an der Stelle jetzt nicht um eine menschliche Überlieferung, sondern wirklich um ein klares Gebot, das Gott gegeben hat. Im dritten Buch Mose, Kapitel 27, Vers 30, steht Folgendes: Und aller Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn. Er ist dem Herrn heilig. Also, Gott hat klar geboten, 10% von der Ernte, alles, was das Land hervorbringt, sei es Samen, sei es Frucht der Bäume, soll dem Herrn gehören. Die Pharisäer haben peinlich genau dieses Gebot Gottes eingehalten. Sie haben die Kräuter und das Gemüse verzehntet. Alles, was sie geerntet haben, haben sie 10% davon Gott gegeben. Also, wenn sie 10 Blätter Minze geerntet haben, dann haben sie eins für Gott zur Seite gelegt. Sehr, sehr genau darauf geachtet, es so zu tun. Man könnte jetzt meinen, das sind doch Menschen, die Gott anscheinend wirklich dienen wollen. Aber doch sagt der Herr Jesus diesen Weheruf. Warum? Weil sie andere Dinge dafür übergangen haben. Sie haben zwar das eine peinlich genau gehalten, aber das andere haben sie übergangen. Und interessant ist, in Matthäus 23, Vers 23, spricht der Herr Jesus über die gleiche Sache. Matthäus 23, Vers 23 steht: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen: das Gericht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Diese aber hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Interessant ist an der Stelle, Jesus sagt, es gibt Dinge im Gesetz Gottes mit unterschiedlicher Wichtigkeit für Gott. Gott gibt dieses Gebot des Zehnten von aller Ernte. Die Pharisäer haben das sehr genau befolgt. Aber es ist ja nicht das einzige Gebot, das Gott gegeben hat. Gott hat doch auch geboten, gerecht zu urteilen. Und er hat auch das Gebot der Liebe gegeben, das Gebot der Barmherzigkeit. In dieser Hinsicht waren die Pharisäer nicht so genau wie mit der Minze. In gewissen Situationen haben sie das Recht wohl nicht so genau genommen und das Recht schon mal in die eine oder in die andere Richtung ein wenig geneigt. Letztlich haben sie nicht recht geurteilt. Und das Gebot der Liebe, das haben sie auch übergangen. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Denn es ist doch interessant, warum gibt denn Gott dieses Gebot des Zehnten? Es ist Ausdruck davon, dass du von dem gibst, was Gott dir schenkt, damit der Levit, der selbst kein Land hat, auch was hat. Und alle paar Jahre hat Gott es so bestimmt, dass man alles in die Tore niederlegen sollte und sich dort die Menschen das holen dürfen, die bedürftig sind, die Not haben. So ist das Gebot des Zehnten Ausdruck davon, dass Gott sagt, hey, vertrau mir, gib von dem, was ich dir gebe, damit auch die anderen was davon haben. Es ist Ausdruck der Liebe Gottes, wenn man das macht. Und wenn man das übt, das war Gottes Ziel und sein Sinn hinter dem. Nicht ein mechanisches Abzählen von Minzeblättern oder Kümmelkörnern. Für Gott ist das Herz wichtig. Und das wollte er gern, dass in diesem Herzen was passiert. Dass man Freude gibt in der Gewissheit, dass Gott versorgt und in der Freude, dass auch der andere was haben soll. Aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu seinem Nächsten. Und so muss der Herr Jesus sagen zu den Pharisäern: Ja, ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut, aber ihr übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Und deshalb hat auch Jesus vorhin schon gesagt, gebt doch Almosen von dem, was ihr habt. Liebt doch euren Nächsten. Bringt das doch zum Ausdruck in eurem Tun. Schaut doch auf euer Herz. Jesus hebt das Gebot des Zehnten nicht auf, aber er zeigt, was Gott wirklich wichtig ist. Denn er sagt, diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Das heißt, ihr hättet jetzt beides tun sollen. Beides ist wichtig. Ihr hättet jetzt Recht sprechen sollen. Und ihr hättet jetzt das Gebot der Liebe erfüllen sollen. Dieses hättet ihr tun sollen. Und das andere, das hättet ihr nicht lassen sollen. Also auch den Zehnten geben. Natürlich, ist auch wichtig. Aber ihr Pharisäer, ihr habt nur den Zehnten geben. Und habt sie so groß gemacht und so wichtig für euch. Und dabei habt ihr die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Und auch an dieser Stelle muss wirklich jeder sich selbst fragen, wie schaut es bei mir aus? Gott hat das alles ja nicht aufschreiben lassen, dass wir so sitzen und uns denken, puh, wie verschoben diese Pharisäer waren. Völlig unverständlich, wie kann denn sowas passieren? Na, Gott hat es aufschreiben lassen, dass wir uns selbst im Licht der Bibel betrachten. Fragen wir uns doch mal, was ist denn eigentlich meine Minze und mein Kraut? Was ist denn eigentlich mir so wichtig? Was ist mein Hauptgebot in der Bibel, auf das ich sehr, sehr genau achte und versuche es einzuhalten? Gibt es da was? Was mir ganz wichtig ist, aber vielleicht auch nur deswegen, weil es mir so leicht fällt, es zu halten und dann fühle ich mich toll, weil es so gut gelingt und schaue auf den anderen, der da Riesenprobleme damit hat. Und die Dinge, die mir dann irgendwo schwerfallen, die lasse ich mal lieber beiseite. Gerecht sein, das ist schwierig. Gott lieben, den Nächsten lieben, das ist die Herausforderung. Ja, ich muss aufpassen, dass ich mir nicht selbst falsche Prioritäten setze und am Ende die wichtigeren Dinge beiseite lasse. Gott zeigt uns in seinem Wort, was ihm wichtig ist. Es geht ihm nicht um einen äußerlichen Gottesdienst, um ein äußerlich vielleicht heiliges Leben. Gott schaut auf das Herz. Er kennt mein Innerstes, meine geheimsten Gedanken. Und in Vers 43 ruft der Herr Jesus noch einen Weheruf aus. Er sagt, wehe euch, Pharisäern, denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten. Die Pharisäer haben die Ehre bei Menschen wohl mehr geliebt als die Ehre bei Gott. Und so gibt es eben diesen zweiten Weheruf. Sie liebten es, auf den Ehrenplätzen in der Synagoge zu sitzen. Sie liebten die Beachtung von den Menschen. Sie liebten es, auf den Märkten ehrfurchtsvoll begrüßt zu werden. Das war ihre Motivation für ihr Leben. Es war der Wunsch nach Ansehen, Ehre, Anerkennung bei den Menschen. Das liebten sie. Jesus sagt, es geht euch doch gar nicht darum, Gott zu gefallen, oder? Ihr liebt doch die Ehre bei den Menschen mehr. Und auch da wieder die Frage an dich und mich, was liebe denn ich? Warum lebe ich denn so, wie ich lebe? Was ist meine innerste Motivation von dem Ganzen? Möchte ich leben, das Gott ehrt? Möchte ich mein Herz auf ihn hin ausrichten? Danach streben? Oder suche ich das Lob, die Anerkennung? Die Ehre bei Menschen. Ja, dieses verdrehte, ich nenne es mal religiöse Leben der Pharisäer, in dem menschliche Überlieferungen wichtiger als Gottes Gebote waren, in dem manche Dinge aus Gottes Wort völlig überbetont wurden, während die eigentlich wichtigen völlig vernachlässigt wurden, und indem es eben nicht um Gott ging, sondern letztlich doch um die Ehre bei Menschen, so ein verdrehtes religiöses Leben hat natürlich ganz negative Auswirkungen auf das Volk. Die Pharisäer, sie waren ja angesehen unter die Menschen. Die Menschen schauten zu ihnen auf. Sie schauten auf ihr Leben. Sie nahmen es sich zum Vorbild. Aber letztlich waren die Pharisäer eben nicht der Hilfe, die zu einem Leben in Reinheit führt, sondern im Gegenteil, sie waren wie verborgene Grüfte, an denen sich die Menschen, ohne es zu wissen, verunreinigten. Und deswegen sagt der Herr Jesus in Vers 44, einen dritten Weheruf spricht er aus, wehe euch, denn ihr seid wie die verborgenen Grüfte. Und die Menschen, die darüber hingehen, wissen es nicht. Jesus vergleicht die Pharisäer mit Grüften, mit Gräbern. Im 4. Mose 19 sagt Gott, dass man sich durch das Berühren eines Toten unrein macht. Gott hat im selben Kapitel gezeigt, dass es ein Mittel gibt, das entzündigt. Aber man muss das Mittel natürlich auch anwenden. Damit man es anwenden kann, muss man wissen, wann man verunreinigt ist, ob man verunreinigt ist. Und aus diesem Grund wurden die Gräber zur damaligen Zeit deutlich markiert. Genau aus diesem Grund. Dass man von Weitem sieht, oh, da ist ein Grab. Nicht, dass ich aus Versehen zu nah hinkomme und mich am Ende verunreinige, weil da Gebeine liegen oder ja, ich in Berührung komme mit dem Toten. Gräber waren deutlich markiert. Und wie schlimm dieses scheinheilige Leben von den Pharisäern ist, zeigt der Herr Jesus mit diesem Vergleich. Äußerlich lebten die Pharisäer ja ganz streng. Nach außen sah es aus, dass sie Gottes Gebote sehr genau einhielten. Aber tatsächlich hielten sie ja die menschlichen Überlieferungen sehr genau und achteten zwar sehr genau, den Zehnten zu geben, aber hatten anscheinend kein Problem damit, das Recht zu beugen oder ganz hartherzig zu sein. Und damit führten sie die Menschen in die Irre. Wenn die Menschen diesem Beispiel folgten, dann wurden auch sie unrein vor Gott. Und so waren die Pharisäer wie Gräber, die man aber nicht als solche erkannte. Die Menschen verunreinigten sich an den Pharisäern. Also es waren die, die so sehr auf zeremonielle Reinheit achteten, sie waren es, welche die Menschen letztlich in die Unreinheit führten. Es war ihr scheinheiliges, auf Äußerlichkeiten bedachtes Leben. Und auch an dieser Stelle müssen wir uns wieder fragen, wie ist es denn in meinem Leben? Bin auch ich nach außen hin vielleicht untadelig, aber im Innern doch voller Totengebeine? Achte ich vielleicht auch auf ein äußerlich reines Leben, aber innerlich bin ich voller Raub und Bosheit? Bin ich an einer Hilfe, auf einen Weg zu gehen, ein Leben zu leben, das Gott ehrt? Oder bin ich scheinheilig und führe die anderen auch in eine solche Scheinheiligkeit, in das Häuten von Äußerlichkeiten? Bin ich echt und ehrlich? Müssen wir uns fragen. Jeder von uns. Interessant ist an dem Zusammenhang, warum lässt Gott es aufschreiben, diese Begebenheit an dieser Stelle? Wie ist denn überhaupt der Zusammenhang? Wie ist denn der Kontext von dem Ganzen? Und ich finde es interessant. Wenn man schaut in Kapitel 11 von Lukas Kapitel 11 ab Vers 14, da geht meiner Meinung nach dieser ganze Gedankengang los. Jesus heilt. Jesus heilt jemand, der von einem bösen Geist besessen ist. Er vollbringt ein Wunder, das nur der Messias machen kann. Und er zeigt allen, der Messias ist da. Der angekündigte Retter ist jetzt da. Aber die Menschen sagen und ärgern sich und sagen, ach, sicher hat er es mit dem Höchsten der Dämonen gemacht. In der Macht von Satan hat er das gemacht. Und sie lehnen ihn ab. Er spricht dann weiter darüber in diesem Kapitel. Schaut's mal, mehr als Jona ist da, mehr als Salomo ist da. Ja? Der Messias ist da. Er kennt es doch. Und dann der Abschnitt ab Vers 33. Diese Lampe, die angezündet wird. Der Jesus sagt, schaut mal, das Licht ist jetzt da. Aber passt mal auf, wie ihr mit diesem Licht umgeht. Ärgerst du dich droh, dass ich den geheilt habe? Dann pass auf, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Und zu den Pharisäern, denke ich, sagt er, Pharisäer, das Licht ist da, der Messias ist da, wie geht's denn ihr damit um? Wie seid denn ihr bis jetzt immer mit Gottes Wort umgegangen? Ihr habt das Licht schon lange. Jetzt ist es richtig deutlich da, aber wie geht's ihr denn damit um? Ihr nehmt einzelne Dinge raus und macht sie übergroß und lasst andere hinten runterfallen. Ihr zündet eure eigene Lampe an und setzt es neben oder über dieses Licht. Passt auf. Er sagt, wehe, dreimal, wehe euch, Pharisäer, passt auf. Er sagt, ihr Toren, hat nicht der, der das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Er sagt, es geht doch um euer Herz, passt auf. Es geht nicht um ein äußerliches, religiöses Leben, sondern es geht um Hingabe, es geht um Liebe zu Gott. Und so auch wir werden aufgerufen, pass mal auf, dass wir auf unser Herz achten. Lassen wir es immer wieder von Gott erforschen. Bitten wir ihm, dass er doch Licht schenkt in unsere Herzen, weil wir oft schon blind sind und Dinge gar nicht mehr sehen, die sich in unser Leben eingeschlichen haben. Und wenden wir uns an ihn. Jesus Christus ist das Licht, er ist gekommen. Und wenn man sich an ihn wendet und sich von ihm reinigen lässt, dann ist man wirklich rein. Und pass mal auf, ja, dass nicht auch über uns vielleicht heißt, außen hui, innen pfui. War nicht schön. So, ich danke euch. Amen.